Nico, abseits ist, wenn der Schiri pfeift.
Aber ey, Pillow, ich sag dir ganz deutlich, wir haben genügend Potenz für die Bundesliga.
Ja, was soll ich dir sagen? Dann spielen wir halt hinten nicht, vorne hilft der liebe Gott. Also.
Und weißt du, wann wir am besten spielen, Pillow? Wenn der Gegner nicht da ist.
Wichtig ist auf dem Platz, der Fußball-Podcast mit Nico Backspin und Onkel Pillow.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wichtig ist auf dem Platz, dem einzigen Fußball-Podcast der Welt. Mein Name ist Nico Backspin und bei mir ist die Kreisliga-Legende Pillard.
Moin!
Ja, sehr gut. Bevor wir mit dem großen Spiel anfangen und dem, was wir international hier besprechen wollen, kannst du dich an dein letztes Spiel erinnern?
An mein letztes aktives Spiel?
Ja, das letzte von den 1482.
Nee. Um ehrlich zu sein. Doch, klar. Ja, das war ein, Entschuldigung, das war in der, in einer Wintervorbereitung. Aber das Jahr weiß ich nicht mehr. Kann ich dir nicht mehr sagen. Das ist jetzt irgendwie.
War schon vor dem Krieg, ne?
Ja, ja.
Ja, gefühlt.
Nee, das war, also jetzt mal realistisch, irgendwie vor, was bin ich denn jetzt, was haben wir jetzt, 2020? Da muss das so 2013 oder 2014 oder so gewesen sein. Ich glaube 2014 oder Winter 2014 auf 2015, irgendwie sowas. Naja, auf jeden Fall haben wir ein Testspiel gehabt gegen SV Hessler 06. Ich habe damals bei Adlerfeld gespielt. Und das war irgendwie im Februar und minus 5 Grad und Ascheplatz und gefroren und ich bin so warm gelaufen auf dem Ascheplatz und hab mir gedacht, ja, ganz ehrlich, hier können wir nicht spielen, das ist Eis. Also da hat kein Sandkorn sich mehr bewegt, wenn du drüber gelaufen bist, einfach Eis und teilweise auch rutschig und halt am Ende dann auch grob gefährlich. Aber da hat der Schiedsrichter aber anders gesehen, er hat den Ball auf den Boden gehauen und gesagt, guck mal, spring doch. Und
Kreisklasse in Gelsenkirchen.
Ja, der kriegt halt, was weiß ich, 15 Euro oder was, ne? Da kriegst du eine Kiste Bier von. So, deswegen wollte er das Spiel nicht ausfallen lassen. Und dann habe ich das Spiel gespielt und drei Tage lang tat mir von Gürtellinie quasi abwärts tat einfach alles weh. Drei Tage lang, bis nächste Training gewesen wäre, dann war das immer weg. Und da war so der Punkt, wo ich gesagt habe, weißt du was, muss ich euch wirklich noch was beweisen? Nein!
Oh Gott, ist das bescheuert. Ja, eigentlich hatte ich ja so gehofft, dass du jetzt irgendwelche Geschichten davon erzählst, weil das war das letzte von 1492 Kreisligaspielen, ja. Dass du auf einer Sänfte vom Platz getragen wurdest, dass dann angefangen wurde, Fotos von dir zu machen, damit man die Statue von dir bauen kann.
Nee.
Ich aber scheinbar mit Schimpf und Schande vom Hof gejagt, ne?
Ja,
nee, nicht mal einen Zinnteller gekriegt, oder was?
Was?
Nicht mal einen Zinnteller gekriegt.
Was ist denn ein Zinnteller?
Ja, das ist doch immer das, was man so, kennst du das nicht? Da hängen doch die ganzen Vereinsheime immer voll von.
Ach so.
Danke, Günner, für 86 Jahre hier im Verein, hier.
Ich auf sowas lege ich keinen Wert. Nee.
Ja, aber ich hätte es mir vorgestellt. Das wäre, glaube ich, ganz schön gewesen.
Also ich wurde natürlich auch nicht vom Hof gejagt, aber ich habe dann für mich entschieden, weißt du was, scheiß drauf.
Das ist übrigens das Beste, was du machen kannst. Ich habe auch mit dem Aufstieg aufgehört, weil ich gemerkt habe, nee. Und im Altherrenbereich dann nochmal mit einer Meisterschaft und habe gesagt, nee, Meisterschaft und Pokal. Ich habe gesagt, nee, jetzt reicht's.
Altherren habe ich gar nicht gespielt.
Besser wird's nicht. Ja, ich habe so Betriebssport gemacht, bin mehrfacher Hamburger Meister.
Ja?
Hab nochmal Trophäen gesammelt und bin dann quasi winkend vom Platz gegangen und keiner hat zurückgewunken.
Hinkend, meinst du? Nicht winkend, hinkend.
Ja, winkend, hinkend. Aber es ist, glaube ich, die perfekte Überleitung zu den News der Woche, denn deine News ist, würde ich schon sagen, im Kern um Typen, der wahrscheinlich auch langsam einen Zinnteller kriegen sollte, damit er... damit die Karriere wertet wird, oder was sagst du?
Ja, der hat ja auch schon, der hat ja nicht nur einen Zehnteller in seiner Karriere gekriegt, der hat ja sogar auch schon mal einen Weltmeistertitel hochhalten dürfen. Ne?
Mhm.
Ja, die Rede ist so ein bisschen von Jogi Löw, von der deutschen Nationalmannschaft, wobei ich direkt vorneweg mal sagen will, also gehöre ich zu der Fraktion, die der Meinung sind, dass der Löw unbedingt weg muss und wenn der weg ist, dann werden wir im nächsten Turnier, was steht jetzt überhaupt nochmal an? Weltmeisterschaft? Nee, Europameisterschaft.
Erstmal Europameisterschaft.
Ja, jetzt kommt erstmal Europameisterschaft. So, nur wenn jetzt Löw geht, dann werden wir Europameister. Also zu der Sorte, oder die Meinung vertrete ich nicht. Aber sicherlich geben, glaube ich, so die letzten Ergebnisse oder eigentlich alles, was so ein bisschen ergebnistechnisch vor allem passiert ist, nachdem halt hier Müller, Boateng und Hummels aussortiert worden sind. Gibt natürlich alles schon so ein bisschen Grund, mal darüber nachzudenken, ob er da noch nach, ich meine, ey, wir reden von 14 Jahren, so, weißt du, ob er da jetzt wirklich immer noch der ist, der vielleicht noch mal ein großes Turnier gewinnt. Also ich persönlich glaube das nicht, liegt aber nicht nur an ihm, sondern liegt halt meiner Meinung nach auch so ein bisschen am Kader, insbesondere wenn wir von der Defensive reden. Ne? Also das sind so aus meiner Sicht die beiden Hauptfaktoren. Ich meine, du schießt ja Tore ohne Ende, teilweise auch schöne Tore und guten Fußball. Aber hinten ist er durchaus zu wackelig und ich glaube halt einfach, dass die Auswahl, was haben wir denn da? Haben wir Antonio Rüdiger, haben wir Matthias Ginter, aber was war eigentlich mit Süle? Den habe ich nicht gesehen dieses Mal, ist er verletzt schon wieder?
Das weiß ich gar nicht. Ich gucke gleich nochmal nach, ob der gespielt hat. Ich habe nämlich auch keins der Länderspiele geguckt, weil mich das mittlerweile so wenig interessiert.
Ja, ich auch nicht.
Und ich glaube, das hängt aber auch damit zusammen, dass halt weder Leistung und Identifikation vorhanden sind, um irgendwie einen Bezug dazu aufzubauen, weil eben die Probleme, die du beschreibst, nochmal einfach offenkundig sind.
Ja, ist richtig. Ich nehme das auch so wahr, dass irgendwie so das Interesse an der Nationalmannschaft irgendwie... Das ist halt verloren gegangen. Woran das genau liegt, kann ich dir selber auch gar nicht sagen, weil also du kannst jetzt auch nicht die Erwartungshaltung haben, dass wenn du 2014 Weltmeister wirst, dass dann du irgendwie nochmal 4 Jahre hinterher schiebst, wie Spanien das damals gemacht hat und nochmal Europameister und nochmal Weltmeister wirst oder so. Das ist halt nicht der Fall. Aber trotzdem hat sich das irgendwie alles in eine Richtung entwickelt, was soll ich dir sagen? Aber um es eigentlich, um das Thema Jogi Löw auf den Punkt zu bringen, es gab ja einen richtigen Zeitpunkt aufzuhören für Jogi Löw, der war 2014 nach dem Weltmeistertitel, den hat er verpasst und ab dann ist es egal, wann du dann den falschen Zeitpunkt wählst. Ab jetzt gibt es nur noch falsche Zeitpunkte aufzuhören.
Hm.
Oder seitdem, besser gesagt, meiner Meinung nach.
Ja, ich glaube auch. Süle hat übrigens nicht gespielt gegen die Schweiz und es war ja dieses 3:3, das auch wieder sinnbildlich für das war, was sonst da fußballerisch gelaufen ist. Du hast schon gesagt, vorne schießen die Tore, vorne läuft's, Goretzka getroffen, Gnabry getroffen, Havertz getroffen. Werner hat er getroffen, nicht Goretzka. Hinten ist im Moment Ginter, Rüdiger, Klostermann, Gosens, vielleicht auch noch Heizenberg und Süle zum Beispiel auf der Bank, Jonathan Tah auf der Bank, ist bisher noch nicht das Heilmittel gefunden worden. Und jetzt ganz interessant, weil das ja auch so ein bisschen zu dem Gesamtkonstrukt Nationalmannschaft gehört, Müller hat ja am Wochenende wieder zweimal genetzt und gehört zu den Kandidaten, die aussortiert wurden. Und jetzt haben sogar der Kommentator, ich habe eine Zusammenfassung gesehen, und sogar der Kommentator mehrfach laut quasi betont, dass hier Müller in überragender Weltklasseform ist. Es gibt nur eine Person auf dieser Welt, die das nicht so sieht, und das ist Nationaltrainer Jogi Löw.
Ja, wobei man ja aus allen Ecken und Enden hat munkeln hören, dass das nicht nur sportliche Gründe hatte, ne, sondern da halt auch in der Kabine wohl einiges im Argen lag, wenn man von Thomas Müller, Jerome Boateng und Mats Hummels spricht. So, das ist immer leicht gesagt und ich weiß nicht, wie viel da dran ist, aber ich glaube, sowohl ich als auch du haben das öfter gehört und halt auch aus Richtungen und aus Quellen, wo man dann schon irgendwann glauben kann, dass da was dran war. Und das kann ich mir durchaus auch viel besser vorstellen, als dass das rein sportliche Gründe hätte. Wobei ich die Notwendigkeit nach einem Thomas Müller in der Offensive gar nicht so groß sehe aktuell. Da haben wir in der Zentrale haben wir einen Goretzka, haben wir einen Havertz, haben wir immer noch Toni Kroos, hier, nicht Nuri Sahin, Ilkay Gündogan. Da ist schon eine stabile Truppe unterwegs und das sollte auch perspektivisch reichen, um vielleicht tatsächlich nochmal ein großes Turnier zu gewinnen. Wobei ich ja immer sage, wenn du in EM oder WM bis im Halbfinale gekommen bist, dann hast du deinen Job als einer der Top-Favoriten gemacht. Ab dann gehört halt auch so eine große Portion Glück dazu, ne? Das Tagesform und hast du nicht gesehen, solche K.O.-Spielturniere zu gewinnen, das kannst du ja schwer planen. Aber den Ruf nach einem Jerome Boateng und Mats Hummels aktuell, das kann ich schon durchaus nachvollziehen, ja.
Ja, finde ich ein bisschen, ja, ich kann das auch nachvollziehen, finde es aber auch ein bisschen schwierig, weil du da ja auch zwei Kandidaten hast, die jetzt auch schon 100 Jahre dabei sind und irgendwann kommt ja dieser Punkt, da könnten sie nicht mehr, also musst du ja den Umbruch starten. Und eigentlich befinden wir uns in einer ganz fiesen Umbruchphase, in der du ja eigentlich diese Durchstrecke schaffen musst, dass du dann am Ende ein Ergebnis hast und weißt, das ist die Stammverteidigung, die läuft jetzt und die alte ist vergessen.
Ja, ja, total. Also ich wollte damit auch nicht sagen, dass er die zurückholen soll. Also er kann, aus meiner Sicht kann er das gar nicht machen. Aus meiner Sicht kann er keinen von den dreien zurückholen und wird er auch nicht. Irgendwie, und ist auch richtig so.
Ja, irgendwie kann man auch nichts richtig machen, gerade habe ich das Gefühl. Ja, ja, ja. Das ist so ein bisschen Krux. Wenn du dir das in dieser Gruppe anguckst, bei der Nations League, wo Spanien Erster ist.
Nations League.
Ja, genau. Aber mit 7 Punkten Tabellenführer ist Deutschland 6 Punkte, Ukraine 6, Schweiz 2 Punkte. Theoretisch ist in 2 Spieltagen ja auch noch alles möglich mit einem direkten Duell mit den Spaniern, aber, und das ist so das Doppelte da dran, irgendwie glaubt keiner daran und hat keiner großes Vertrauen in die Nationalmannschaft gerade, was total fatal ist, wie ich finde, weil das eigentlich immer eine große Instanz war, aber aufgrund von nichtsdestotrotz, dass das auch durch Corona passiert ist, der Fokussierung auf, wir müssen jetzt erstmal unseren Vereinsarsch retten, ist auch immer weniger Interesse daran, da einen Spieler zu schicken im Gesamtpaket. Und das ist der zweite Faktor, es braucht halt irgendwie Spiele, die einen Sinn haben und die auch einen Wert haben. Und Nations League scheint es nicht zu sein. Da kommen wir nämlich zu meiner News, die auch einen internationalen Faktor hat. Ich habe mir, die ist auch schon 10 Tage alt oder so, die News, glaube ich. 8 Tage sehe ich gerade. Arsène Wenger, der ja in seiner Funktion als, jetzt muss ich mal ganz kurz nachlesen, damit ich das nicht ganz falsch formuliere, genau, Direktor für globale Fußballförderung bei der FIFA ist er. Genau, wichtiger Titel.
Ja, ganz, ganz wichtiger Posten.
Ja, das sind diese Titel, wo du quasi, du trägst das blaue Hemd unter dem Pulli, aber halt keine Krawatte und keinen Sack.
Ja, ja, ja.
Sondern es ist so ein bisschen ein Elder Statement, genau. Und er hat ein großes Plädoyer gehalten. Er sagt, wir müssen die Wettbewerbe wieder spannender machen und ich bin ehrlicherweise 100% hinter ihm dabei. Die Idee ist es, den Modus von Europameisterschaft und Weltmeisterschaft auf 2 Jahre zu reduzieren und nicht 4 Jahre. Man würde die ganzen unwichtigen Spiele quasi weglöschen. Alle 2 Jahre ist eine WM. Das heißt, du hast im Prinzip jedes Jahr ein entscheidendes Turnier und die Qualifikation will er in einen Monat packen. Das heißt, dass man sich innerhalb von einer Qualifikationsphase in einem Monat qualifiziert und dann ist man beim Turnier dabei oder nicht.
Wann ist der Monat? Welcher Monat soll das sein?
Ja, das wird, also ich gehe mal davon aus, dass es irgendwie im Herbst, also das steht da nicht, aber ich gehe davon aus, dass es wahrscheinlich der Herbst dann irgendwie sein wird, dass es im November, wahrscheinlich qualifiziert man sich für nächsten Juni, irgendwie so. Okay. Wie das international laufen wird, das muss man halt gucken. Er glaube zum Beispiel auch nicht, dass durch den verkürzten Rhythmus das Ansehen der Turniere leide, weil Leute, die das sagen, entgegne ich immer, dass das Ansehen nicht an der Zeit gekoppelt ist, die man wartet, bis hier wieder gespielt wird, sondern an der Qualität des Wettbewerbs.
Ja.
Und da bin ich 100% bei ihm. Wir reden jedes Jahr, also ich glaube, wir sind so, dass wir jedes Jahr auch darüber kotzen, dass schon wieder 88 Champions League-Spiele geben und trotzdem sind wir am Viertelfinale alle da und, gucken gespannt auf die Spiele. Was sagst du?
Ja, also ich den Grundgedanke dahinter, das Thema Qualität der Wettbewerbe wieder zu fördern, so, da bin ich vollkommen dabei. Ich bin auch der Meinung, dass bei EM und WM, das ist ja, also das tiltet halt so ein bisschen die Attraktivität in den Vorrunden, ne, machen wir uns nichts vor, so. Allerdings glaube ich nicht, dass alle 2 Jahre jetzt, dann hast du ja quasi als große Nation Deutschland, Frankreich, England, Spanien, was weiß ich, Brasilien, Argentinien, da hast du ja jedes Jahr ein Turnier. So. Und du kommst ja jetzt schon kaum hin mit deinen Terminen, mit Champions League, mit Liga und England macht 20 Vereine. Da war übrigens mal kurz im Raum, ob sie auf 18 gehen, ne? Wurde aber direkt abgelehnt, wieder weggebügelt.
Ja, genau.
also ich glaube nicht, dass das zielfördernd wäre, gerade wenn es um den Vereinsfußball geht und darum geht es nur mal in erster Linie, wenn wir vom Fußball reden, damit würdest du da keinen Gefallen tun. Mein Ansatz wäre einfach so, wie es auch vor der Nations League war, alle 4 Jahre WM, alle 4 Jahre EM, dazwischen die Quali-Spiele ganz normale und wenn du willst, kannst du auch noch ein Freundschaftsspiel machen, aber diese Nations League, für mich hat die keinen Mehrwert. Du musst ja zugute halten, dass...
Und die hat einen monetären Mehrwert, das darfst du nicht unterschätzen, ne?
Ja, dann sollen sie halt die Kohle, was sie dafür machen, sollen sie für was anderes ausschütten. Und meinst du monetärer bei FIFA?
Die verdienen mit Geld. Das ist nur UEFA, ne? Das ist nur UEFA-Wettbewerb. Und die verdienen ja daran. Und das ist ja auch die Diskrepanz und das Problem zwischen denen, weil sie alle versuchen, irgendwie noch so viel Geld wie möglich rauszuholen.
Ja, das ist ein Problem. Aber wie gesagt, also was nicht passiert ist, und das war ja auch gut, dass durch die Nations League nicht noch zusätzliche Spiele dazugekommen sind, so, sondern dass halt die Testspiele, die sonst immer in dem Zeitraum gemacht wurden, dass die gestrichen worden sind dafür. Heißt, da gab es keine höhere Belastung. Aber ich persönlich müsste nicht jedes Jahr Sommer irgendwie eine EM oder eine WM haben. Mir reicht das so alle 4 Jahre, wie es war, und dann hast du dazwischen auch mal ein. Und auch das hat, finde ich, ein bisschen was mit Vorfreude zu tun, egal wie hoch die Qualität in den Wettbewerben ist. Also boah, Weltmeister. Das nimmt vielleicht auch so ein bisschen, ja, wenn ich jetzt mal genau drüber nachdenke, so ein bisschen diese Exklusivität des Weltmeistertitels. Da hast du ja nur alle 4 Jahre überhaupt mal die Chance, zu denen zu gewinnen. So, also je länger ich drüber nachdenke, fällt der mir gar nicht grundsätzlich ja hin zu mehr Qualität in den Turnieren, aber der Turnus ist so gut, wie es ist. Lass die Nations League mal sein, weil ich sag dir ganz ehrlich, ich habe mehr Interesse gehabt, diese Freundschaftsspiele zu sehen, als die Nations League. Obwohl es am Ende nichts, aber das ist halt einfach so ein künstlich kreierter Wettbewerb, der aber keinen Wert hat, den keiner interessiert und weißt du, also ich fühle den nicht.
Da gibt es ja von Arsène Wenger auch noch ein paar Worte dazu, der sagt, wir müssen diese Nations League loswerden und dafür klare Wettbewerbe finden, die jeder versteht. Wenn sie auf der Straße gehen und Leute fragen, worum es bei der Nations League geht, werden sie nicht viele finden, die das erklären können.
Ja, ich auch nicht. Keine Ahnung.
Und damit hat er auch recht. Das ist auch so ein bisschen das Problem. Und ich bin trotzdem ehrlicherweise klares Plädoyer für diesen Rhythmus, weil ich den aus dem Handball schätzen gelernt habe, weil die das ja so machen. Ich glaube, das ist alle 2 Jahre oder das ist teilweise sogar jedes Jahr, ich weiß das gar nicht. Guck mal, das weiß ich gar nicht genau, aber auf der anderen Seite hast du auch recht, was die Belastung angeht, denn die Handballer sind ja die, die auch genauso fluchen und stöhnen darunter, dass es so viele Spiele sind. Ich glaube, es müsste so ein bisschen Hand in Hand gehen, aber du hättest, weil es ja nun mal dann doch auch für FIFA und UEFA auch um Geld geht, schon mit dem Turnier dann aber quasi wahrscheinlich Rechnung getragen, die haben ihre großen Turniere, die können sie vermarkten und dann könntest du den Mannschaften drumherum Ruhe geben. Mhm. Weil ganz ehrlich, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich brauche nicht Schweiz gegen Deutschland im März vor einer Europameisterschaft als Testspiel, um zu gucken, wo die Mannschaft steht.
Nee, gar nicht.
Ist mir scheißegal. Wenn die sich, deswegen finde ich die Idee dahinter gut. So, qualifizier dich einen Monat lang, gib Vollgas über 4 Wochen und dann hast du wieder Ruhe und ja, dann sprechen wir uns im Mai wieder.
Ja, aber dann hast du halt relativ wenig Spielpraxis, ne?
Na, die spielen doch alle 60 Spiele.
Ja, ja, nicht Spielpraxis auf den einzelnen Spieler, aber als eingespielte Mannschaft. Ne? Das
ja, aber
nimmt dann schon was raus. Ja, und das nimmt dir, und den darfst du vielleicht nicht außer Acht lassen, das nimmt dir als Bundestrainer oder als Trainer einer Nationalmannschaft schon eine ganze Menge Möglichkeiten, Sachen auszuprobieren.
Ne? Ja, das schon, aber ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass es einfach kein Interesse daran gibt. Das wirkt manchmal so,
ja, mag ja sein, ne?
Sogar öffentlich wie intern an diesen Testspielen, weil sonst wären ja die Spieler auch mit einem anderen Engagement da. Aber ja, wenn du siehst, wie jetzt alleine in dieser Nations League jetzt in den letzten Wochen die Spieler abgeschnitten haben, wie sie aufgetreten sind und so, nicht mal jetzt, ich will dir nicht Vorsatz unterstellen, aber vielleicht doch 5% gefehlt, ja, um mehr Druck reinzubringen, die wichtiger beim Verein gewesen wären. Und das sorgt dafür, dass die Spieler so. Und auch Testspiele irgendwie aller Grundlage eigentlich in Bern. Aber du siehst, wir beide sind nicht ganz einer Meinung. Es wird auch sicherlich nicht morgen passieren, aber ich finde, es ist ein interessanter Gedankengang, der da stattfindet. Und es gibt ja eine Sache, die dabei am allerwichtigsten ist. Wenn du nicht vernünftig viel spielst, dann kommst du auch nicht weiter. Und das gilt genauso wie für die Fußball-WM und für die Nationalmannschaft, wie für FIFA Ultimate Team.
Soll ich mal?
Ja, mach mal. Denn unser Partner EA hat ja vor ein paar Tagen, ist jetzt ein paar Wochen her, FIFA 21 auf den Markt gehauen, wo wir beide uns ja schon wie kleine Kinder drauf gefreut haben und dann aber auch unterschiedlich intensiv rangegangen sind. Ne? Dann sagen wir ehrlich, du hast einfach mal Urlaub genommen, um vernünftig reinzuhauen.
Nein, das habe ich nicht.
Ach,
das,
komm.
Nein, auf gar keinen Fall.
Lass uns den Mythos ein bisschen aufmachen.
Nein, ist aber nicht so. Ich bin nicht mehr 18. Nein, die Tatsache, dass ich Urlaub habe und zeitgleich FIFA rausgekommen ist tatsächlich ein Zufall. Aber nichtsdestotrotz habe ich auch Teile meiner Urlaubszeit dafür genutzt, mal ein bisschen in Ultimate Team unterwegs zu sein. Da haben wir jetzt auch schon beim letzten Mal drüber gesprochen. Mhm. Ich hatte tatsächlich das riesen Glück und ja, jeder FIFA-Spieler in Ultimate Team weiß, wie selten das ist. Ich hatte tatsächlich für meine erste Division Rivals Belohnung in einem, ich glaube, Jumbo Premium Gold Pack, was jetzt auch tatsächlich nicht das hochwertigste Pack ist, was da bei rausgekommen ist. Ich meine, da waren noch mehrere. Aber in dem Jumbo Premium Gold Pack ging auf, dann kam eine französische Flagge, dann kam ein ZM für zentrales Mittelfeld und da war schon, oh, das könnte interessant werden. Dann kommt ja normalerweise die Liga, in der dieser Spieler spielt, in der Animation. Da kam das Icon-Logo und da habe ich schon gedacht, okay, irgend so ein Fraud. Weiß nicht, wer ist denn französisch Makelele oder so, den keiner haben will, weißt du? Hey, und dann kam tatsächlich die Baby-Icon-Version von Zinedine Zidane mit Haaren, ja, im Schalke-Trikot ins Bild gelaufen und ja, ist tatsächlich sehr, sehr, sehr selten, vertrau mir. Es ist sehr, sehr, sehr generell, dass du überhaupt ein Icon packst, aber dann auch noch so einen hochwertigen, ist sehr, sehr, sehr selten. Und ja, da habe ich mich natürlich riesig gefreut und der war auch leckere 2,8 Millionen auf dem Transfermarkt wert. Die habe ich mir auch schön lecker eingesackt und habe mir dann mal jetzt kein übertriebenes, aber schon ein ganz stabiles Starter-Team zusammengestellt und bin natürlich jetzt, heute ist Montag, vorgestern in der Weekend League angetreten, habe da meine 30 Spiele durchgehauen, in 2 Tagen sogar nur, auf Samstag und Sonntag verteilt, weil die Weekend League von Freitag, der Start der Weekend League von Freitag auf Samstag verlegt wurde. Und wir ja heute hier den ganzen Tag zusammen unterwegs sind, von daher muss ich da alles ein bisschen durchquetschen. Da hat auch sicherlich meine Leistung drunter gelitten dann irgendwann, weil da sind ja schon eine ganze Menge Spiele, die dann an einem Tag durchhauen muss. Und ja, eine durchwachsene Gold-3-Platzierung mit 14 Siegen nach 29 Spielen ist sicherlich noch ausbaufähig, aber darauf ist am Ende hinausgelaufen. Lustig auch mal wieder, dass nach den ersten 10 Spielen stand ich bei 7 Siegen und dann die nächsten 19, die kamen, da kamen dann auch nochmal jeweils, oder nicht jeweils, da kamen dann auch nochmal 7 raus. Und ja, Ich habe festgestellt, dass die Gameplay-Geschwindigkeit zwischen Division Rivals und der Weekend League leider wieder ein bisschen im Tempo variiert. Zum Nachteil der Weekend League. Finde ich schade. Aber ansonsten bin ich, muss ich ganz ehrlich sagen, mit dem Gameplay bisher so glücklich wie, glaube ich, zuletzt bei FIFA 18 oder, ja, ich meine 18 war das. Ja. Also finde ich gut gelungen.
Eine Frage habe ich vorher noch. Der Moment, als du sie dann gezogen hast, ne? Das ist doch, also warum behältst du den nicht?
Der ist zu viel wert.
Aber also, macht man es nicht, um mit dem zu spielen? Also spielt man den ganzen Kram nicht auch, um mit dem zu spielen?
Ist zu früh ja. Im Spiel, ja. Also klar ist der eine kranke Karte, der hat, was den halt so überragend macht. Also es gibt noch auch bessere als die Baby-Icon-Version von Zidane. Vielleicht kurz zum Verständnis für dich, es gibt von jedem Icon immer drei Versionen, eine zu Beginn der Karriere, eine auf dem Höhepunkt und eine zum Ende der Karriere.
Ah, und, krass, okay.
Genau, genau. Und die zu Beginn der Karriere, die nennt man umgangssprachlich Baby-Icon. Obwohl, jetzt ist Quatsch, mittlerweile gibt es sogar noch eine vierte, die Prime, Optimus Prime Edition. Ja. Das ist dann, wenn, weiß nicht, in dem besten Spiel seiner Karriere quasi, die kommen aber erst ganz spät erst auf den Markt. Besondere an Zidane ist, dass er tatsächlich 5 Sterne, 5 Sterne, also 5 Sterne schwache Fuß und 5 Sterne Skill-Bewertung. Das macht ihn schon echt zu einer krassen Waffe. Habe auch ein paar Spiele mit ihm gespielt, bevor ich ihn dann verkauft habe.
Das machst du schon, ne?
Ja, klar, sicher. Irgendwie 3-4 Spiele habe ich damit gespielt. Lustigerweise habe ich auch zu Beginn von FIFA, als hier so, da gibt es ja immer so Willkommensgeschenke, wenn du letztes Jahr gezockt hast. Und da hatte ich ihn auch als Leihspieler-Version für irgendwie 5 Spiele oder so in so einem Pack drin. Deswegen wusste ich schon, wie er sich spielt. Aber also, das ist halt einfach, die Coins, die du aus dem Verkauf von so einer Karte rausziehst, so, die sind halt zu mächtig. Ich kann mir jetzt für wenn ich wollen würde, für 2,5 Millionen ein gesamtes Team zusammenstellen. Da kann ich einen Cristiano Ronaldo reinpacken, wenn ich möchte, Neymar, Mbappé, alle drei. Okay, das wird ein bisschen eng. Aber 2 von den dreien könnte ich locker mit ins Team nehmen. So, und von daher gehe ich da lieber auf die Breite der Mannschaft, dass die im Gesamten ein bisschen steigt und gibt den Zidane jemand anders ab.
Aber du machst das jetzt ja auch schon 150 Jahre. Ne? Gibt es irgendwann mal, hast du schon mal sowas gezogen oder ist das wirklich so ein Once in a...
Ich habe einmal einen Icon schon mal gezogen vor, ich glaube, zwei oder drei FIFAs oder Jahren halt besser gesagt. Aber das war Peter Schmeichel, also so ein irrelevanter. Ja, der krass. War irgendwie 350.000 wert.
Okay, ja, krass. Das heißt, es ist auf jeden Fall etwas ganz Besonderes.
Ja, total.
Du hast ja selber gesagt, mit dem Team, mit Gameplay bist du zufrieden. Ich muss auch sagen, ich komme auch ganz gut rein. Ich habe meine ersten Erfahrungen mal mit FIFA Ultimate Team gesammelt, was ich ja früher nie gemacht habe. Habe diese Division Rivals gespielt, habe richtig auf den Arsch gekriegt. Aber ich hatte auch ein Team, also ich habe dann auch immer gegen, keine Ahnung, immer gegen Mbappé und so. Und den jungen, gegen irgendeinen, der hatte Mbappé und den jungen Ronaldo und der hat mich richtig Volley genommen. Ja. Da war gar keine Chance. Ich merke schon, dass es auch noch ein bisschen eine andere Welt ist. Bin aber auch ein kleines bisschen angefixt, merke nur auch, dass mir die Zeit so fehlt. Das heißt, ich habe alles, was ich bisher machen konnte. Ich habe meine ganzen Spieler Gepäcks gezogen und so, Spieler verkauft und jetzt hoffe ich unter deiner Führung dann noch ein vernünftiges Team zusammenzustellen.
Ja, machen wir schon.
Aber hast du das Gefühl immer noch, dass es dich fixt, so, wenn du das jetzt auch spielst? Also hast du immer noch Bock drauf?
Ja, voll. Also gerade wenn es neu rauskommt, ne? So, das ist ja auch so ein bisschen immer der Drive da dran oder das, was so die Sache ausmacht. So bei null wieder zu starten, gar keinen krassen Spieler zu haben, das Team aufzubauen, ein bisschen Coins zu scheffeln. So, das ist eigentlich die coolste Phase von FIFA. Dann gegen Weihnachten rum wird es eine Promo geben, die heißt Footmas, also so weihnachtsmäßig. Die ist noch immer richtig, richtig gut. Letztes Jahr muss ich ganz ehrlich sagen, als die vorbei war, dann hat der Drive bei mir so ein bisschen abgenommen, was aber auch so ein bisschen im Gameplay und in ein, zwei anderen Kriterien im Spiel lag, aber aktuell sind die Zeichen gestellt auf, ich meine, du hast es ja gerade schon gesagt, am Ende ist es eine Zeitfrage, ne? Und jetzt gerade habe ich halt ein bisschen Urlaub und dann bleiben auch mal ein paar Stunden mehr übrig, die ich mich damit beschäftigen kann, das wird dann ab nächste Woche wieder anders sein. Aber ich gehe davon aus, so wie wir bisher gestartet sind dieses Jahr in FIFA, sieht gut aus.
Player of the Month im September ist übrigens Kramaric gewesen.
André Kramaric, ja.
Hochverdient, oder?
Ja.
Was bringt mir das dann, wenn ich den habe? Oder wenn ich den, was?
Ja, also für mich, für mein Team wäre er jetzt zu langsam. Der Tempowert ist mir nicht hoch genug. Aber der hat halt, ich weiß gar nicht, ich glaube, der ist 86 geradet, 85 oder 86.
Mhm, ja, die 86.
Der hat halt ein Upgrade gekriegt, ne? So. Also seine normale Goldkarte, die normale Standardkarte, mit der er ins Spiel gegangen ist, ist, glaube ich, 82. Mhm. Ich wollte sagen, geht um, ah, da ist er, ja. 86. Ja, ein 88er Schusswert, 89 Dribbling ist für einen Mittelstürmer sehr gut. 76 Physis, ja, ist okay. 77 Tempo ist mir persönlich halt zu langsam. Wobei du halt da auch immer gucken musst, ne? Der Tempowert splittet sich nur in zwei Unterkategorien, auf einmal Antritt und einmal wirklich Sprintgeschwindigkeit. Und ich glaube, für so einen Mittelstürmer, also das, diese 77 können sich zum Beispiel aus 85 und 65 auch zusammensetzen. So, weißt du, dann kommst du so.
Okay, ja.
Und bei einem Mittelstürmer würde ich persönlich jetzt den Antritt ruhig ein bisschen vernachlässigen, aber auf das tatsächliche Sprinttempo, wenn er einmal ins Laufen gekommen ist, gucken. Aber ja, ist halt, wie gesagt, eine um 4 Gesamtstärken abgegradete Version von der Goldkarte von André Kramaric, die du jetzt, ich glaube, so lange bis der nächste Bundesliga-Player auf den Manns kommt, über eine SBC dir erwerben kannst.
Ist auch ganz interessant, im Voting waren Leroy Sané, Gnabry, Kimmich, drei Bayern-Spieler noch, die sich wohl dann wahrscheinlich gegenseitig ein bisschen die Punkte weggenommen haben, als es dann um das Voting gab, was dann für Kramaric gesprochen hat und eben auch Füllkrug. Mhm. Hochverdient, wie ich finde.
Hochverdient.
Stell dir mal vor, Niklas Füllkrug mit einer Player of the Month-Auszeichnung.
Ja. Dann wäre er immer noch bei mit Upgrade von 8 Stärke, Gesamtstärke, wäre er immer noch bei 71 gewusst.
Spinner, Alter.
Richtige Wurst.
Nee, Digga. Was ist
eigentlich mit seinem Zahn vorne?
Kurz vor 90. Das ist Lücke, das gehört so.
Mut zur Lücke, ja?
Ja, Lücke. Lücke okay. Gehört so.
Das für Mittelstürmer geht das, ne?
Ja, ja, auf jeden Fall. Ich bin mal gespannt, wo es mich hintreiben wird. Nachdem ich jetzt meine ganzen Spieler verkauft habe und mit meinen mickrigen Coins darum dümpel und ich weiß, dass du alleine mit Zidane ein Zehnfaches rausgeholt hast, weiß ich ja auch, dass ich auf Gegner treffen werde, die eben viel, viel mehr zur Verfügung haben, um viel, viel bessere Teams zusammenzustellen.
Ja, aber das ist nicht alles, ne? Sag ich dir ganz ehrlich.
Komm, Coach, gib mir ein Rat. Was muss ich machen? Oder,
ja, gut spielen, soll ich dir sagen.
Ja.
Also du, das ist mittlerweile, aber auch jetzt schon seit ein, zwei Jahren, ist nicht mehr, also klar gibt es jedes Jahr, was weiß ich, so deine zwei, drei Skill-Moves, die besonders gut funktionieren. Da ändert sich immer ein bisschen was. Es gibt, was die Taktikeinstellung geht, jedes Jahr so ein paar Sachen, die ja ganz gut funktionieren. Das siehst du immer daran, wenn viele das machen. Wenn viele das machen, irgendeine bestimmte Taktikeinstellung oder Formation oder so, dann wird da schon was dran sein, warum viele das machen. Das heißt aber auch nicht immer 100%, dass das für dich, so wie du spielen möchtest, der richtige Spielstil ist. Ne? Also ich bin dieses Jahr gestartet, bin im 4-2-3-1 so, und meine beiden Sechser, die jetzt gerade noch Emre Can und Dennis Zakaria sind, die werden jetzt aber bald Thomas Partey und ich bin mir noch nicht sicher, ob Kanté oder Pogba. Kanté habe ich halt jedes Jahr. Du weißt, der ist eine absolute Maschine hinten auf der Sechs, der haut alles weg. So, aber ich habe mir jedes Jahr auch immer vorgenommen, nimm mal Pogba ins Team, weil halt alle spielen Pogba. So, da wird schon mal dran sein. Aber sein Defensivwert passt mir ehrlich gesagt nicht für eine 6 und die 10 ist blockiert von Havertz. Aber worauf wollte ich eigentlich hinaus? Meine beiden Sechser, die decken nach wie vor die Mitte ab, so, denn die Anweisung gebe ich denen nach wie vor. Meine Links- und mein Rechtsverteidiger kriegen die Anweisung hinten bleiben bei Angriffen, außer ich hole sie per Knopfdruck manuell nach vorne.
Ist übrigens erschreckend, dass ich mir das alles genauso von dir übernommen habe und gemerkt habe, wie das meinem Spiel auch steht.
So. Ja, also das ist halt am Ende, wenn das für dich funktioniert hat, super, aber so, kann auch sein, dass du sagst, ey, da komme ich gar nicht mit zurecht. Aber naja, gerade in der Weekend League, mach die Mitte dicht so. Also den kann ich schon mitgeben. Mach die Mitte dicht. Was, glaube ich, ganz gut funktioniert, ist hinten dicht und dann schnelle Konter. Also so habe ich mir einige Tore gefangen. Ich hatte relativ viel Ballbesitz in den Partien. So, aber wenn dann hinten am 16er eng wird, dann irgendwann verlierst du halt den Ball und dann geht oft schnell. Wow, das sind so die ersten. Ich meine, wir reden gerade von, das Spiel ist eine Woche draußen. Ne? Wir haben die erste Weekend League hinter uns. Also da bin ich persönlich sicherlich noch nicht am Ende der Weisheiten, was die Strategie und Gameplay-Taktik angeht.
Ich habe ja schon das Gefühl, dass wir da auch noch ein bisschen mehr aus meinen Erfahrungen hier mit reinbringen können. Ich muss jetzt erstmal anfangen, mir ein Team zusammenzustellen, habe aber auch ein bisschen Sorge davor, dass ich nicht schnell genug bin und ich dann immer die ganze Zeit vom Ende der Nahrungskette erzähle.
Ja, aber nur Team ist es nicht, ne? So. Also du, ich weiß, wie viele Coins du jetzt gerade im Account hast und ich weiß davon, stellen wir dir ein Team auf, womit du durchaus konkurrenzfähig bist in der Weekend League. So, Punkt. Ich meine, klar, also wenn dann jetzt der kommt, der, wie gesagt, Ronaldo, Messi, naja, Messi ist dieses Jahr nicht so krass, habe ich gehört, Mbappé, Ronaldo, das sind so beide, glaube ich, die beiden stabilsten, die ihr haben kannst und ja, mit solchen Kalibern um die Ecke kommt, dann kann so eine Mannschaft am Ende schon mal den Ausschlag geben zwischen Sieg oder Niederlage, aber wenn du nicht zocken kannst, dann hilft dir dein Team nicht. So.
Ja, ja, das glaube ich auch. Insofern habe ich noch Hoffnung, da du ja selber so auf so, was hast du mal gesagt, 20 Siege hast du mal geschafft in der Weekend League, ne?
Mein bestes Ergebnis bisher war ja 20 aus 30, ja. Gold 1 ist dann der
Rang. Ich werde mich in den nächsten Wochen wahrscheinlich mal mit Megabit von Werder Bremen messen, der jedes Wochenende dann immer seinen 30-0
Score. Ich wollte sagen, der macht ein paar mehr als 20 aus 30.
Ja, der macht jede Woche steht da mal 30-0 oder 29-1. Was für
Psychos.
Oh, alter Schwede. Aber das ist ja, sowas kann ich auch immer nur mit Quatschen so wegmachen. So, das ist das
Einzige, was ich kriege. Das bringt, glaube ich, nichts. Ich weiß noch, als wir den Charity Cup gespielt haben vom DFB, als die Corona-Zeit losging, da hatte ich auch Megabit bei mir im Team. Und also war mein Team-Captain und wir konnten uns halt alle Spieler aussuchen und er hat dann, wir waren 6 Leute, glaube ich, 5 von uns haben sich eine Position ausgesucht auf dem Feld und er hat die anderen 6 dann gesteuert so. Und natürlich wollte keiner die Innenverteidiger, keiner wollte Verteidiger sein. Also ich war Zehner, der eine Stürmer, der andere Flügel und hast nicht gesehen. Und Megabit hat die Abwehr komplett alleine gesteuert. Ist nichts durchgekommen. Ist nichts durchgekommen. So, wir haben uns dann groß gefeiert, dass wir das Turnier gewonnen haben, so, aber das lag auch zu Minimum 50% daran, dass hinten ist einfach nichts durchgekommen.
Ja, ja. Ich bin gespannt. Wir werden euch auf jeden Fall hier bei Wichtiges auf dem Platz weiterhin auf dem Laufenden halten, wie die überragende FIFA-Karriere von Pillard diese Saison weitergeht und wie mein traumhafter Einstieg in FUT dieses Jahr passieren wird. Ich bin mir noch nicht so sicher, ob ich es wirklich konsequent durchhalte, aber ich will es zumindest versuchen. Ich erzähle dir aber eine andere Geschichte. Ich habe mir ein Team zusammengestellt gerade und ich habe mir, weil ich habe gesehen, es gibt so Karten, mit denen kann ich einen Spieler individuell besser machen.
Campstyles.
Ja, genau. Mhm. Also ich kann quasi entweder ich kaufe mir andere oder ich nehme einen und nein, den pimpe ich so gut, wie es geht.
Ja, aber du kannst nur einen Campstyle auf einen Spieler machen. Ah, ne?
Verdammte Scheiße, das hat nämlich meine Taktik kaputt gemacht, weil ich habe mir nämlich auf der 10 deinen Typ der Woche aufgestellt und den wollte ich dann nicht auch halten.
Ja.
Max Kruse.
Max Kruse.
Und hat überlegt, ob ich den jetzt so lange pimpe, bis er so gut ist, dass ich mit ihm durch die Saison komme. Aber ich glaube nicht.
Das funktioniert nicht. Also du kannst durch so eine Campstyle-Karte, da gibt es verschiedene, gewisse Attribute deines Spielers verbessern. Allerdings wurde dieses Jahr schon ein bisschen und letztes Jahr und dieses Jahr, also das war vor 2 FIFAs vorher, waren die Boosts, die dadurch reingekommen sind, noch viel, viel größer, gerade was das Thema Tempo angeht. Aber nach wie vor kannst du halt eine Karte mit einem dieser Campstyles, so wie du sie meinst, ist am besten besser machen. Aber nicht, ich packe jetzt 5-mal Tempo und Schuss drauf und dann mache ich aus Max Kruse Ronaldo, da wird die funktionieren.
Aber welche Karte hättest du denn Max Kruse jetzt als deinen Typ der Woche gegeben?
Also beim Typ der Woche, ja, Rating 99, Gesamtrating 99, Außendarstellung 99, Swag 99. Fick, wie sehr gebe ich einen Fick? 99? Ja, ey, was soll ich sagen? Da geht in die Shisha-Bar, was ist das so? Ich sage, hey, Hunde, komm zocken, Fuffi, wer will? Komm in die Schulter, Fuffi, also dann hier.
Ja, sagen wir mal so. Ist eine, um es kurz zusammenzufassen, er hat am Wochenende eine Aktion gemacht und hat in einem Café, Shisha-Café, zum Zocken in der Öffentlichkeit aufgerufen und hat gezockt. Mhm. Und hat.
Was haben die eigentlich gezockt? Ich habe irgend so ein Flimmerkisten-Ding, ne?
Irgend so ein Tisch da so.
Ja, okay.
Und was inhaltlich nicht gegen irgendwelche Auflagen verstoßen hat, ihm aber trotzdem für eine Menge Gegenwind vor einem Ligaspiel gesorgt hat. So, wie findest du, oder hast du das Gefühl, dass die Leute auch anders darum mit umgehen, wenn es Max Kruse ist? Also, dass es quasi gefundenes Fressen ist?
Ja, natürlich ist es das. Also, gefundenes Fressen ist es auf jeden Fall, klar. Allerdings, dass das für die Medien gefundenes Fressen ist, wenn Max Kruse das macht, das liegt daran, was Max Kruse bisher so gemacht hat. Das kommt nicht von irgendwo so. Ich glaube aber auch, dass wir ein bisschen die Kirche im Dorf lassen müssen. Ja, ist Profi und ist alt genug, muss er besser wissen, ne? Es hat halt Vorbildfunktion und hast ihn nicht gesehen, unabhängig davon, ob er irgendwie gegen irgendwelche Regeln verstoßen hat oder nicht, und das weiß er auch, und die haben ja gestern Schalke halt gegen Union Berlin gespielt und Kruse war im Kader und der Sportdirektor hier, Oliver Runert, der damals bei uns die Knappenschmiede geleitet hat, der wurde nach dem Spiel auch nochmal drauf angesprochen, der hat auch nochmal klargestellt, also da wurde gegen keine Regel verstoßen, so, deswegen sahen die keinen Grund, ihn zu suspendieren oder irgendwas. Trotzdem haben sie mit ihm gesprochen, weil sie die Aktion halt auch nicht geil fanden. Und ich glaube, das ist auch das Beste, was du dazu zu sagen kannst. Aber wenn wir jetzt einfach mal das ist natürlich schwer, den Aspekt Corona zur Seite zu lassen zurzeit. Aber wenn wir das jetzt einfach mal gedanklich machen, dann war das schon eine relativ stabile Geschichte, sich da hinzusetzen auf Instagram Live. Komm, ihr Hunde, komm zocken. Nein, der hat so nicht gesagt, ne? Aber Leute dazu einzuladen, wer Fuffi hat, soll kommen, wir zocken im Shisha-Bar.
Ich glaube.
Gewinner bleibt am Platte.
Ja, genau. Ich glaube, das ist so ein bisschen aber auch ein Musterbeispiel für den Konflikt, den ja bestimmt einige Spieler heute haben. Denn A, durch Social Media, B, durch dann vielleicht den Ort, die Stadt, wo du bist, plus das Sozialverhalten, plus dein Umfeld. Es ist ja nicht mehr so, dass es in der guten alten Bayern-Ägide, dass man sich auf eine Runde Schafskopf und dann vielleicht noch in der Kneipe getroffen hat, sondern heute Party, Shisha-Bar, dann auch noch Twitch und so weiter und so fort. Und 9 von 10 erlauben sich es nicht oder wollen sich es nicht erlauben und haben einfach ein bisschen Respekt davor. Und Max Kruse ist halt dieser eine Kandidat, der halt
Scheiß drauf geht. Ja, klar. Also da müssen wir nicht drüber reden, dass da doch andere machen, jetzt nicht öffentlich auf Instagram live gehen und Leute einladen, die er nicht kennt, so das nicht, aber ja, so alles weitere müssen wir nicht drüber reden, ne?
Ja, ich weiß auch noch nicht ganz, wo das hingehen wird. Also Union Berlin ist wahrscheinlich auch mit Anführungsstrichen der beste Club, den er dafür sich hätte aussuchen können, um sowas zu machen.
Ja, glaube ich auch.
Weil die ihn, genauso wie das in Bremen früher der Fall war, eigentlich auch ganz gut handeln in diesem Zusammenhang. So war es zum Beispiel auch, dass ich muss kurz nachgucken, Sportdirektor Runert gesagt hat.
Genau, ja.
Er hat sich mit 4 Leuten an einen Tisch gesetzt und sich im Rahmen der gesetzlichen Bestimmung bewegt. Er hat sich so bewegt, wie sich jeder Normalbürger bewegen darf im Rahmen der Berliner Corona-Verordnung. Habe sich Kruse korrekt verhalten. Allerdings nicht das Cleverste, was er hatte gemacht machen können. Das weiß er selbst, sagt zum Beispiel auch sein Kollege Marvin Friedrich, sein Mitspieler.
Ja, ich habe gesehen nach dem Spiel.
Und das wird so die spannende Frage sein. So, denn ich glaube, Max ist, und das habe ich aus Werder Bremen Zeiten, Max ist gut, wenn du ihn freilässt, wenn du ihn laufen lässt, dann wird er besser. Den kannst du nicht disziplinieren. Das heißt, den musst du wirklich auch an der langen Leine lassen. Es bleibt die Frage, wie lang die Leine sein darf, bis ihm eventuell, also ich glaube, Union ihn auch so gut wie schützen wird, aber eventuell die Öffentlichkeit wieder mal greift und so. Und ich glaube, da muss er selber ein bisschen drauf aufpassen.
Ja, klar muss er da am Ende selber drauf aufpassen, ne? Weil, wie du schon sagst, also irgendwann ist jede Leine zu Ende. So, die längste Leine der Welt gibt es nicht. Gut, aber der ist jetzt auch nicht dafür bekannt, alle 3 Wochen so einen rauszuhauen. Ne? War jetzt nicht der Erste, aber ist ja eigentlich schon davon auszugehen, dass das jetzt für die Saison war, oder?
Ja, es gab ja auch noch gleich ein Statement danach von ihm auf Instagram. Insofern, ich glaube, da ist da noch ein bisschen Reflexion und so weiter. Nichtsdestotrotz muss ich aber auch ehrlich sagen, wenn ein Spieler wie er jetzt, keine Ahnung, regelmäßig anfängt, auf Twitch zu arbeiten oder sonst auch mal ein anderes Auftreten zeigt als nur auf dem Fußballplatz, ist ja nicht uninteressant. Ich glaube, man möchte schon mehr von den Leuten wissen und da müssen sie, glaube ich, mal einen Mittelweg finden. Das wird ganz spannend. Ja. Bei meinem Typ der Woche gibt es keinen Mittelweg. Da gibt es nur ganz oder gar nicht. Der ist schon sein ganzes Leben, glaube ich, einfach der krasseste Typ auf dem Planeten. Und ich weiß nicht, hast du mal seine Bio gelesen? Ich bin Zlatan.
Ja, ich habe die gelesen.
Es geht um Zlatan Ibrahimovic. Ich fand das damals schon so geil, dass ich habe mir das als Hörbuch angehört auf so einer langen Fahrt, 8 Stunden lang. Und 8 Stunden lang war es halt so, ja, ich bin der Geilste und alle anderen haben es nicht gesehen. Ja. Und wenn sie es nicht gesehen haben, so Pep Guardiola, dann sind sie halt einfach Arschlöcher.
Wollte ich gerade sagen, Guardiola, den Philosophen brauchen wir hier nicht, der Zwerg und ich reichen.
Guardiola's
Halbzeitansprache, das war scheiße für fortgeschritten, hat er gesagt.
Und jetzt ist leider der Behilfe. Also ich feiere ihn ja auch nach wie vor immer noch für sein, als er zu den LA Galaxy gewechselt ist, mit dem Gern geschehen, als er quasi diese.
Also wieder gegangen ist.
Nee, er hat ja erstmal gern geschehen, als er einseitig den Vertrag abgebildet hat und dann mit einer Unterschrift hat er in die LA Times geschickt und als er gegangen ist, so auch irgendwie.
Ja, als er gegangen ist, was hat er gesagt?
Jetzt könnt ihr wieder Baseball gucken.
Ja, aber der war vorher noch so ein arroganter Satz, irgendwie so.
Ihr wolltet Zlatan, ihr habt Zlatan gekriegt.
Genau. You wanted Zlatan, you got Zlatan. No, go back to watching baseball.
Der Typ, ey. Ja, genau. Und jetzt muss ich mal sagen, hatte ich ja eigentlich so mittlerweile gedacht, er hatte ja zwischendurch auch sogar Corona, dass so langsam die Zeit von Zlatan Ibrahimovic vorbei ist. Und dann Mailänder Derby mit einem AC Mailand, der ja in der Serie A im Moment auch eine ganz gute Rolle spielt.
Ja, klar.
Ja, überraschenderweise.
Nicht zuletzt auch wegen ihm, sag ich dir ganz ehrlich.
Genau.
Ist so.
Macht er im Derby innerhalb von 3 Minuten 2 Hütten, nach 20 Minuten steht 2-0 und Milan gewinnt das Derby. Also ich finde es einfach eine geile Geschichte, weil ich mich auch wahnsinnig darüber freue, dass der Typ immer wieder dabei ist. Und irgendwann verschwinden sie, habe ich das Gefühl. So. Und vor allen Dingen auf dem Niveau. Und da habe ich so ein bisschen Sorge vor, weil der wird nicht mehr ganz so lange machen. Ob der nächste Saison auch noch spielt, glaube ich nicht. Ob er dann wieder Malmö FF durch die Liga schießt oder so. Aber ihm zuzugucken.
Ja, total. Ich glaube, Zlatan wird dann entscheiden, wenn Zlatan aufhört. Und das entscheidet nur Zlatan und sonst keiner. Ja, aber das wird er schon wissen. Also du siehst ja, ich glaube nicht, dass die Saison kommt, wo er sagt, ich spiele hier nochmal oben mit bei AC Mailand oder was so und dann kackt er rein. Ich glaube, das wird nicht kommen. Ich glaube, dass er genau weiß, wann der Moment sein wird. So, die nächste Saison kann ich nicht mehr auf dem Niveau bringen, sodass ich nach wie vor der Zlatan bin, der ich immer war.
Er sagt auch recht selbstkritisch für seine Verhältnisse über sich, ich bin ein kompletterer Spieler als noch vor 10 Jahren. Und dann geht's aber auch los. Hätte ich heute das Fitnesslevel von damals, würde mich niemand stoppen. Allerdings, sie können mich aber auch so nicht stoppen. Und irgendwie stimmt das ja auch. Ja. Hat er wieder gezeigt. Ich bin halt gespannt, wie die Saison wird. Es wird auf jeden Fall lustig, ob sie Meisterschaftsrennen mitmachen können gegen Neapel und Juve. Das
werden wir sehen.
Werben, aber er wird auf jeden Fall, glaube ich, noch für ein paar Schlagzeilen sorgen.
Safe.
Und deshalb auch mein Typ der Woche hat mir einfach sehr viel Freude gemacht. Jetzt ist die nächste Frage, ob es dir Freude gemacht hat, den ersten Punkt von Schalke 04 zu feiern oder ob es immer noch alles wehtut?
Freude ist vielleicht der falsche Ausdruck. Ne? Also war sicherlich schon mal gut, nicht wieder verloren zu haben. Allerdings, ja, 3 Punkte hätten uns sicherlich in der aktuellen Situation besser weitergeholfen. A, auf dem Punktekonto, B, vielleicht auch für Selbstbewusstsein, für Selbstvertrauen. Was sicherlich positiv ist, ist, dass wir nach einem 1-0 Rückstand das 1-1 gemacht haben und nicht andersrum, nee, ne, so 1-0 geführt zu haben und dann noch den Ausgleich bekommen zu haben. Das ist sicherlich gut. Habe ich schon eine Handschrift vom Trainer gesehen. Weiß nicht, ob ich schon so weit gehen sollte, es unter eine Handschrift zu nennen, aber ich habe auf jeden Fall eine stabilere Defensive gesehen, definitiv. Ich habe ganz punktuell und ganz phasenweise auch ein gutes Pressing gesehen, so die ersten 10, 15 Minuten und dann nach dem 1-1, da gab es auch nochmal so 5 relativ wilde Minuten, da waren wir auch vielleicht gar nicht mehr so weit weg vom 2-1, das hat dann aber auch wieder nur 5 Minuten gehalten. Lange Rede, kurzer Sinn, Defensive glaube ich schon ein ganzes Stück weit stabilisiert, aber nach wie vor auch noch nicht der Weisheitsletzter Schluss. Und nach vorne hin, da müssen wir noch ran, ne? Also da müssen wir noch ordentlich ran. So, aber da hast du dann am Ende, glaube ich, auch schwierig mit einem Skripski auf rechts. Also Benito Rahman hat dem Spiel, finde ich, gut getan. Mascarell, ja, haut halt hinten weg, ist aber im Spielaufbau jetzt nicht der größte. Suat Serdar, da fehlt, kann ich mich nur wiederholen, habe ich aber letzte Saison schon an alle Nase lang erwähnt, wird auch weiterhin fehlen. Arid ist nach seiner Corona-Quarantäne wieder da, hat auch irgendwie 20 Minuten am Ende gespielt. Sind alles Zeichen, die auf, sagen wir mal, okay, jetzt kommt erstmal Derby, ne, das ist halt so eine Sache. Aber grundsätzlich, glaube ich, stehen die Zeichen schon mehr in Richtung positive Trendwende als vielleicht noch vor 14 Tagen.
Ja, das glaube ich definitiv, aber ehrlicherweise letzter mit minus 15 oder minus 14 Toren. Viel schlimmer geht's für Schalke ja auch nicht.
Wir sind die Letzter, wir haben einen Punkt.
Ja, nee, du redest von vor 14 Tagen.
Ja, genau. Ja.
Da letzter mit minus 14 Toren, das geht nicht mehr. Jetzt bist du vorletzter
mit
minus 14 oder einem Punkt. Aber es sind nur 2 Punkte auf Hertha, auf Platz 15.
Ja.
Was übrigens das Absurde ist, dass wenn ich mir vorstelle, dass Hertha das einzige Spiel war, was Werder Bremen richtig verkackt hat und ich gedacht habe, okay, Hertha spielt eine richtige Rolle und seitdem kriegen die nur auf den Arsch.
Und vor allem auch der Big City Club ist, ne? Der einige dann Geld in der Hand genommen
hat. Ja, genau, das ist auch schon, also auch ich bin nicht ganz sicher, ob bei Hertha oder bei Köln der nächste Trainer fliegt. Aber beides auf jeden Fall heiße Kandidaten, weil Schalke ist ja schon durch. Es ist aber ganz interessant oder eigentlich auch fast logisch, dass jetzt in diesem Zusammenhang des Spiels und dann auch diesem dann hart erkämpften Punkt dann auch gleich die Ultras vor der Tür stehen mit 300 Mann und mal ganz kurz klären. Natürlich alle, so wie ich sie kenne, Sicherheitsabstand gewahrt, alle 1,50 Meter voneinander entfernt gestanden, mit Maske und kurz mal ein bisschen ausgetauscht darüber, was denn nächste Woche so los ist.
Ja.
Wenn ihr das hier hört, es kann sein, dass dann vielleicht das Derby auch schon durch ist, ne, weil wir die nächste Folge erst in zwei, also je nachdem, wann ihr es hört.
Nee.
Stand jetzt, ja, du weißt ja nicht, wann sie den Podcast hören. Wenn sie es jetzt hören, also deswegen ist es so ein bisschen Prognose und vielleicht.
Wenn er rauskommt, wird er gehört.
Ja, genau, wenn er rauskommt. Aber falls ihr es einen Tick später hört, dann wisst ihr jetzt schon, wie Schalke sich glamourös gegen Borussia Dortmund geschlagen hat. Oder mal ehrlich, was ist dein Gefühl?
Ja, du, also verlieren können wir das nicht. Ne? Also wenn, dann können wir nur gewinnen. So, also wenn wir verlieren, dann ist alles nach Plan, in Anführungsstrichen, nicht nach Plan gelaufen, aber ist alles so gelaufen, wie die ganze Welt hat gewartet hat. Holen wir einen Punkt, ist das schon aller Achtung, sollten wir überraschenderweise gewinnen, dann könnte das, aber ich persönlich glaube es nicht, so, aber sollten wir das gewinnen, dann kann das natürlich so ein richtiger Turning Point sein, ne, gerade auch was das Selbstbewusstsein angeht, und hast du nicht gesehen, aber wird unfassbar schwer, also unabhängig von unserer aktuellen Situation, gegen Borussia Dortmund anzutreten mit den Kader so in den letzten 2, 3, 4 Jahren, ist immer schwierig, und von daher, ja, sind die Favoritenrollen, glaube ich, oder die Favoritenrolle klar geklärt, und schauen wir mal. Aber wäre schon ganz cool, wenn wir den das so schwierig und unangenehm wie möglich machen.
Ja, das ist ja dann das Schöne, dass das Derby ja da genauso wie jetzt, keine Ahnung, zum Beispiel auch zwischen Hamburg und Werder, immer dann noch eine ganz eigene Note hat, egal wo man sportlich steht, total, oder HSV, total, St. Pauli. Ja, ja. Das wird auf jeden Fall zum Tragen kommen. Tabellarisch ist es eine klare Sache. Ich glaube aber auch, dass offensichtlich der Trainer bei euch im Moment so einen Griff zukriegt auf das Team und sie irgendwie zumindest aus dieser absoluten Talfahrt rausholt. Ja.
Was mich so ein bisschen gewundert war, dass irgendwie 2 Tage vor dem Spiel oder 3 habe ich noch irgendwo von Marc Uth in einem Interview gelesen, dass er den Trainer so gut fand und meinte, boah, der hat taktisch voll was auf der Kette, und es gab ja auch in der Länderspielpause ein Testspiel gegen Paderborn, Zweitligist halt, aber
diesmal nicht verloren, ne? Wie sonst in der Vorrunde.
5-1 gewonnen, ja, genau. 3 Tore Marc Uth. Ich habe also sogar die ersten 60 Minuten vom Spiel gesehen, auch ein richtig gutes, also nicht so Stolperdinger, starke Leistung, Lob vom Trainer nach dem Testspiel, dann Lob von Uth an den Trainer 3 Tage vorm Spiel, und dann war er gestern nicht im Kader. Ich weiß, bis Stand heute leider nicht, ob verletzt oder irgendwas bedingt, aber das hat mich schon ein bisschen gewundert.
Ja, irgendwelche Gründe wird es dann wahrscheinlich geben. Wer weiß, vielleicht ist auch irgendein Test nicht negativ aufgefallen oder so.
Ja, kann sein, aber dann müssen sie ja dann melden.
Ja, stimmt, das ist ja auch Quatsch. Naja, keine Ahnung, so oder so, aber muss man mir ehrlich sagen, also viel weiter runter ging es für dich eigentlich auch nicht nach vor der Länderspielpause, insofern mal gucken, wo sich hinbewegt. Ich persönlich bin ja immer noch nicht so der größte Freund von dem Baum, aber der wird, glaube ich, sportlich schon dafür sorgen, dass ihr zumindest, also dass die Abstände da nicht so groß werden und man mitrennt, ne? Weil Bielefeld ist auch nicht weit weg mittlerweile, Köln, Mainz, da tummeln sich da unten jetzt schon wieder ein paar Kandidaten, jetzt schon nach 4 Spieltagen, die auf jeden Fall länger da bleiben werden. Obwohl, und das ist ja noch so der Punkt, ich immer noch glaube, dass Schalke, wenn da jetzt nicht eine ganz schnelle Serie kommt, auch lange mitspielen wird im unteren Tabellar.
Kann gut sein, ne?
Ja. Und ich hatte kennst du eine Mütze? Mhm. Ja, bei dem war ich bei Twitch, bei dem zu Gast, und da haben wir uns ein bisschen auch über Schalke unterhalten und mit ein bisschen seiner Community, ein paar Leuten da und so, und da war ein sehr lauter Tenor, dass Schalke 04 so ein bisschen HSV 2.0 ist, ohne dass die es wissen. Du nickst auch so ein bisschen so, die Gefahr besteht, oder?
Die Gefahr, klar besteht die Gefahr, so. Aber ja, das wird die Zeit zeigen. Also was soll ich dazu sagen? Also ich kann da keinen Einfluss drauf nehmen, und sehe ich die Gefahr, aber jetzt nicht erst seit heute oder seit gestern, ne? Aber noch ist es soweit, nicht soweit, und dann hoffen wir, dass das auch nie so weit kommt.
Ich bin ja bei Bremen ganz glücklich über diesen Start, und ehrlicherweise...
Wäre ich auch, wenn ich so wäre.
Ja, mit allem, also inklusive allem, sportlich eher so, jetzt gegen Freiburg gespielt, eher wieder so, wow, kannst auch 2-0 zurücklegen, hast du nicht, am Ende nimmst du einen Punkt mit nach Hause. Kein Mensch weiß, wie wir gegen Bielefeld gewonnen haben, und Schalke schlagen wir auch nur, weil da wirklich ein Häufchen Elend auf dem Platz saß. Aber das interessiert in...
Nee, gar nicht.
6 Wochen keine Sau mehr.
Interessiert heute schon keinen mehr.
Ja. 7 Punkte nach 4 Spielen. Der Platz ist scheißegal. Aber so zum Beispiel 6 Punkte Vorsprung auf Köln und sowas, alle 7 auf Mainz.
Wo seid ihr jetzt gerade?
7. gerade.
Ja, überleg mal. Ja. Ich meine, ja, ist noch nicht so, ne, wie du schon sagst, geht um die Punkte. 7 Punkte, 7. Platz, ne?
Ja, genau.
Also die 7, die hinten steht für die Punkte, die ist deutlich wichtiger, aber sieht doch ganz gut aus.
Ja, vor allen Dingen nächstes Spiel zu Hause gegen Hoffenheim. Und Hoffenheim ist natürlich die bessere Mannschaft, aber Hoffenheim liegt Werder Bremen auch seit Jahren schon immer. Es sind immer offene Schlagabtausche, deswegen bin ich mal sehr gespannt.
Ich bin immer vorsichtig bei diesen, die liegen uns oder so, weil da stehen jedes Jahr andere Mannschaften auf dem Platz, aber...
Das ist reine Zwecksoptimismus. Ich gehe von der Niederlage aus, dann wären es aber immer noch 7 Punkte nach 5 Spielen, aber stell dir mal vor, die holen vielleicht einen Punkt oder vielleicht sogar 3, dann auf einmal kann es einen positiven Effekt haben, denn das ist ja das,
Europa dann?
Nein, aber das, was
Europa.
Erste
Runde Bukarest, zweite Runde Rom.
Ja, genau.
In Kopenhagen schellt das Telefon. Vielleicht noch Mailand, vielleicht nach Amsterdam, vielleicht nach Teneriffa, eine Woche Sandstrand, Europapokal, Europapokal, Europapokal ist den Schalkern egal, haben wir nichts mehr zu tun, haben wir nichts mehr zu tun.
Ja, Bremen auch nicht. Und darum geht es mir eigentlich, dass ich schon nach dem Ende der Transferperiode schon so, Alter, so Rashica nicht verkauft gekriegt. Und auf einmal ist Klaassen weg.
Ja, Klaassen, der ist. Und der wird auch noch sich auswirken. Alleine dieser Transfer wird nicht über Heil oder Unheil am Ende der Saison entscheiden, aber das war schon ein Verlust. Zumal ja auch nichts mehr nachgeholt wurde, ne?
Nee,
in
genau.
der Kürze der Zeit.
In zwei Monaten ist das Transferfenster auch wieder auf, dann können sie wieder loslegen. Und bis
werden
dann,
sie auch, ja.
Ja, hundertprozentig. Bis dahin, so ein Mbom, der macht das gerade ganz gut. Voltemade, das sind so zwei Namen, die keiner vorher, genau.
Voltemade.
Ja, glaub mir, die hast du noch nicht auf dem Sender, die hat auch noch
keiner.
Ja,
doch, ich weiß, wer Voltemade ist. So einen langen, schlaksigen Zehner oder so. Ja. Also der Name ist Programm, der sieht doch aus, wie er heißt. So ein
bisschen. Ja, es sind, aber ich finde, das sind sehr, sehr, sehr spannende Typen für den Verein. Und es ist dieses Not. Bei Freunde gibt es einen sehr langen Artikel über Werder Bremen und die Situation. Der bringt das sehr gut auf den Punkt. Das ist alles nicht geil gerade. Und jetzt sind sie halt gezwungen. Jetzt müssen sie halt voll auf die Jugend setzen und hoffen, dass das irgendwie funktioniert. Mhm. Oder es geht nach hinten los. Und genau mit dieser Stimmung gehe ich hier gerade rein und raus. Den Punkt in Freiburg habe ich mitgenommen und da halte ich es wieder Trainer. Ich bin sehr zufrieden über einen Punkt in Freiburg und lass mal nach vorne gucken.
Ja, voll.
Ja. Mal gucken, wie sich es weiterentwickelt. Was aber, und das ist dann das große Finale unserer wunderbaren heutigen Folge, wichtig ist auf dem Platz, Bremen halt immer noch fehlt, ist ein echter Knipser. Und bevor ich zu meinem Fundstück
der Woche... Das fehlt vielen.
Ja, genau.
Aber ich wollte gerade sagen, du hast doch einen gescoutet, habe ich gehört.
Ja, ne? Genau. Ich habe ein Fundstück der Woche mitgebracht. Da möchte ich aber vor dir noch eine Frage stellen.
Ja.
Du hast ja nie Stürmer gespielt, ne?
Nee.
Wie hieß der beste Stürmer, mit dem du je zusammengespielt hast? Und wie viele Hütten hat er immer so gemacht?
Der beste Stürmer hieß Pierre Putze und hat, weiß nicht, kann ich dir nicht zählen.
Ja, so.
Also ich hab in der Jugend zusammen mit Hamid und Halil Altintop in der C- und D-Jugend gespielt. Und du hast gesehen, dass die schon meilenweit, nee, nicht C-Jugend, gar nicht mehr, D-Jugend nur. Mhm. Mit C-Jugend sind die dann der Wattenscheid, meine ich, wenn ich das richtig auf die Reihe kriege, ja. So, mit der D-Jugend haben wir anderthalb Saisons zusammengespielt. Dann sind sie rüber zu Wattenscheid und der Rest ist ja dann bekannt. Und in der Mannschaft waren aber noch zwei andere Hochbegabte. Einer hieß Rüdiger Pilling. Wobei, also der war so unfassbar schnell. Der war einfach so unfassbar. Der konnte auch ein bisschen was mit dem Ball, aber jetzt, der hatte nicht die Technik von Hamid oder Hall, aber der war einfach gerade, du weißt, in den unteren Ligen und mit dem, in der Jugend oder so, oder auch in der ersten Herren, dann der schnellste ist halt der krasse, ne? Also, der war so unfassbar schnell, Nico. Das war nicht mehr nur so. Also, wir haben ein paar schnelle in der Mannschaft gehabt, den hat keiner geschafft. Aber der krasseste Stürmer, mit dem ich je aktiv zusammengespielt habe, hieß Pierre Putze.
Auch ein geiler
Name. Ja. Auch Name, Programm, rote Haare, so ein rotzigen Typ, 20 Mal im Spiel die Schuhe zugemacht und so, mit Gipsarm gespielt, weil sie alle drei Wochen hat er die Hand gebrochen gehabt, von, weil sie ist von der Garage gefallen beim Zocken oder was, keine Ahnung. War so ein richtigen Stürmer, der hat sie hinten die Bälle teilweise geholt in der eigenen Hälfte, ist einfach durchgelaufen, hat vorne die Bude gemacht. Und ich bin nach wie vor der Meinung, und ich hoffe, das nimmt er mir nicht übel, falls er dazuhört, ich bin nach wie vor der Meinung, der hätte, wäre 2014, der Lukas Podolski hätte der sein können oder vielleicht auch 2010. Also meine ich todernst, aber der war dann auch mit 13, 14 schon mit der Kanne Bier am Hals nach dem Training, so, weißt du, deswegen war dann irgendwann doof. Aber der war, also...
Da war die Pütze voll, Alter.
Der war, nochmal, also der spielt auch heute, meines Wissens, oder ja, heute nicht mehr vielleicht, aber vor zwei, drei, vier, sagen wir mal, vor vier Jahren, hat er, glaube ich, immer noch relativ hoch gespielt, nach, was weiß ich, wie vielen Verletzungen oder so. Ein Vollblut-Fußballer vor den Herren. Also hätte ich damals eine Wette abschließen müssen, wäre die Reihenfolge gewesen, Pierre wird Profi, dann Halil Hamid als an zweites gesetzt und an drittes Rüdiger. Wir haben in der Saison haben wir auch alles kurz und klein geschossen, sind Meister geworden, also alles kurz und klein geschossen. Und ja, aber wie viele Tore der in der Saison, und da war deine Ursprungsfrage, wie viele Tore der in der Saison gemacht hat, kann ich dir nicht mehr sagen. Aber ich glaube, du hast da einen, der hat auch ganz gut vorgelegt bisher.
Ja, ich war nämlich ein bisschen auf der Suche, ob du auch so einen guten alten Kreisliga-Kicker gehabt hast, der alles auseinandergeschossen hat.
Da ist er.
Ja, ich habe hier Pierre Pütze schon für dich gefunden. Ja. Wir können auch mal gucken, wo er am Ende noch war.
Der Gummimann.
2019 hat er auf jeden Fall VfB Nord verlassen. Ja. Aber mein...
Welche Liga ist das?
Ja, weiß ich nicht. Ich gucke hier einen Landesligaspieler. Ja, nee, war der ehemaliger Landesligaspieler. Muss noch tiefer sein. TuS Essen West 81. Der 36-Jährige. Aber meiner ist 34, heißt Sebastian Döscher und hat bisher die Saison 5 Spiele gemacht für FC Motor Südneubrandenburg, erste in der Kreisliga Mecklenburgische Seenplatte. Und hat, und ich nenne jetzt 5 Zahlen, 17, 4, 5, 10, 1.
17, 4, 5, 10, 1.
Ja, was glaubst du? Sind das die A, die Nummern seiner Gegenspieler? B, die Anzahl der Getränke, die er nach dem Schlusspfiff getrunken hat? Oder C, die Anzahl der Tore, die er pro Spiel gemacht hat?
Ja, C und B. Erst die Tore pro Spiel und dann so viel Bier wie Tore im Spiel.
Ja, wenn er die Wette abgeschlossen hat, wäre lustig. Tatsächlich hat dieser Kollege 37 Tore in den ersten 5 Spielen geschossen. Spielt Stürmer, wie gesagt, in der Kreisliga irgendwas da in Mecklenburgische Seenplatte. Seine Mannschaft selber hat 69-3 Tore. Er, die haben 15 Punkte. Die meisten Tore, die 17, hat er im Duell gegen die eigene Dritte, war das sogar, gemacht, wo 27-1 gewonnen wurde, Sebastian Döscher.
In derselben Liga, da war das ein Punktspiel?
Ja, war Punktspiel.
Geht doch gar nicht.
Ja, so klein und eng halt da. Es gibt nicht viele Mannschaften. Allein in diesem internen Duell hat er 17 Hütten gemacht. Ich kann mich daran erinnern, ich hab mal in der B-Jugend, haben wir mal ein Spiel, 31-1 gewonnen. Da habe ich 13 Tore gemacht.
Ja? Mhm. Das ist auch schon stabil.
Ja, aber da war es dann auch also nie wieder. Aber 17 in der ersten Liga. Wir sind mal gespannt. Ich werde ihn weiter beobachten, um mal zu gucken.
Ich erinnere mich an ein Spiel, also jetzt auch in den letzten Atemzügen meiner Karriere, auch in der Kreisliga C dann irgendwann, ja, für Adler Feldmark 2, da haben wir, glaube ich, auch 18-1 gewonnen oder so und ich habe gar kein Tor gemacht. Schon komplett angewiesen. Ich habe einfach in Rechtsverteidiger gespielt, ich hätte auch in der Kabine bleiben können.
Ey. Ja, krass. Ich bin mal gespannt, wo er am Saisonende landen wird, weil die 100 wird er ja locker voll machen.
Ja, bis zur Winterpause sind die 150 da immer.
Und es gibt da ja noch eine Marke, denn 101 Treffer hatte Dennis Täuber vom VfB Habinghorst in der Saison 18-19 und gilt damit als Deutschlands erfolgreichster Kreisliga-Torhüter aller Zeiten.
Wie viele Spiele haben die? Weißt du, steht er da?
15 hat er noch, also insgesamt 20 Spiele.
Okay, also 5 sind weg, da hat er was, 37 gemacht, sagen wir 40, genau. 40, 80, 102, da geht er durch. Die haben ja nochmal das Rückspiel gegen die eigene Dritte auf jeden Fall.
Ja, genau, da machen sie wahrscheinlich die Tore auf. Ja.
Haben sie doch jetzt schon, kann ich mir nicht erzählen.
30 Tore in einem Spiel. Ist übrigens ganz lustig. Ganz ehrlich, Bille, letzte Frage für heute.
Ja.
Fußballprofi, ne?
Ja.
Probetraining hast abgelehnt damals, ne, oder?
Ja, für den Joke hätte ich den jetzt aufgreifen können, so, aber ne, ich war weit davon entfernt, irgendwo mal ein Profitraining, Test, also weit davon entfernt.
Wie kommt man sonst auf 1400 Kreisligaspiele?
Viel spielen.
Ja, genau. Deswegen, bei der Döscher kann nämlich die gleiche Geschichte erzählen. Er hatte mal ein Probetraining bei, ich muss kurz nachlegen, bei der U17 vom HSV hat er mal vorgespielt. Thomas Doll, damals der U19-Trainer, hat sich dann aber gegen ihn entschieden. Okay. Hat nicht gereicht.
Ja gut, also das ist schon noch, also jetzt aus 37 Butzen da gegen die eigene dritte Mannschaft daraus jetzt einen Bundesliga-Profi zu machen, ist vielleicht ein etwas weiterer Stretch, aber aber halten wir mal ein Auge und gucken wir mal, wo er am Ende der Saison steht. Wie heißt er?
Sebastian Döscher. Und ich bin mir ziemlich sicher, wir werden den Namen nochmal wieder hören. Ja.
Wenn Sebastian Döscher zufälligerweise unseren Podcast hören sollte, kann sich gerne mal bei uns auf Instagram melden, irgendwie per Privatnachricht oder so, dann würden wir dich sehr gerne mal in die Sendung holen und irgendwie zum Interview einladen.
Ist eine großartige Idee. Ja. Ich schreibe den an. Ich schreibe Sebastian Döscher. Ja, frag mal.
Also 34 Butzen in was, 5 Spiele? 37 Butzen in 5 Spiele?
Ja.
Mein lieber Herr Gesangsverein. Also das wäre nie zustande gekommen, wenn ich da die Abwehr zusammengehalten hätte, aber ich spiele ja nicht mehr.
Nee, genau.
Von daher laden wir ihn mal ein und dann erkläre ich ihm mal, wie ich ihn gestoppt hätte.
Ja, finden wir mal raus. Wir versuchen mal Sprachnachrichten auszutauschen. Er sagt aber selber auch, dass WhatsApp nicht mehr stillsteht. Mal gucken, ob wir da rankommen oder ob jetzt der Hype real ist.
Ich glaube, da kriegen wir hin.
Pillow. Wir beide nehmen hier gerade am Montag auf, die Folge kommt am Mittwoch und wir müssen aber direkt weiter, denn du bist halt auch Gast bei Bundesliga, deswegen müssen wir aufhören.
Da fühle ich mich immer so dumm, ne? Wenn ich zwischen diesen ganzen Tobi Eschers, Alter, die von irgendwelchen Taktikgeschichten, ich weiß gar nicht, was der redet manchmal. Davon hängende Halbspitze und gezwirbelte Außenposition und
pass mal auf, heute, ich bin mir ziemlich sicher, heute holen sie Heatmaps raus. Heute gucken sie die
Heatmaps werden jetzt auch rausgeholt, aber da weiß ich, was das ist.
Ja, da gucken guck mal nach. Ich bin gespannt drauf. Könnt ihr sicherlich auch irgendwo noch gucken. Da sind wir bei Bundesliga zusammen.
Warte, kennst du, sorry, unterbrech, kennst du, seit dieser Saison bei Sky, machen die immer so nach 10, 15 Minuten, wenn das Spiel 10, 15 Minuten alt ist, zeigen die so rechts in so einem Kästchen die Aufstellung, wie sie taktisch war. Und dann zeigen sie wie die Spieler sich wirklich auf dem Feld verteilt haben. Hast du das schon mal gesehen?
Ja, ja.
So, die Aufstellung ist immer so über das ganze Spielfeld verteilt und wenn du dann siehst, wo die Spieler wirklich waren, die waren alle nur im Mittelkreis. Alle. Ja. Außer der eine Stürmer, der war vorne am 16er. Die anderen neun außer der Top sind alle um den Mittelkreis rum. Muss man drauf achten. Ja, das ist voll die läppische Darstellung. Also ich finde, die ist ausbaufähig.
Na, mal gucken.
So, dann sind halt diese Nummern und die überdecken sich teilweise. Du hast die Nummer 8 über eine Nummer 11, du weißt gar nicht,
aber
wer wo
ist. Aber da siehst du, wie kompakt der Profifußball heute ist. Darum geht es ja, nicht.
Aber
Räume eng machen.
Ja, aber die Grafik ist für den Arsch. Da müssen sie was anderes einfallen lassen.
Okay, gehen wir weiter. Weitere Beschwerden könnt ihr an beschwerde@sky.de schicken. Wenn ihr Fragen an uns habt, schreibt uns bei Instagram.
Die wollten mich übrigens damals nicht haben, ne? Ich habe bei diesem, als die Esther Settler-Check gecastet haben, nicht Esther Settler-Check, Entschuldigung.
Du wolltest die Esther Settler-Check von Sky werden, oder was?
Ich bin nur die Esther Settler-Check vom Nico Beckspin Podcast, aber hatte ich gedacht. Also, das enttäuscht mich auch ein bisschen, dass ich das nicht bin. Ihr müsst wissen, wir sitzen hier gerade im Beckspin-Büro. Ich höre im Hintergrund Gelächter. Also, ich glaube, ich muss hier gleich nochmal ein bisschen nachfahren. Nein, aber ist kein Scheiß. Damals, als die Miriam Simo gecastet haben, diesen Deine Chance deines Lebens, da habe ich gesagt, ja, da schicke ich ein Bewerbungsvideo hin, da gebe ich mir auch richtig Mühe, habe ich gesagt. So, und professionell wie ich bin, habe ich dann irgendwann festgestellt, oh scheiße, heute um 18 Uhr musst du da ein Video hinschicken. Dann bin ich schnell auf den Balkon gegangen, damit ich nicht mein Wohnzimmer Hintergrund habe, habe so ein Bewerbungsvideo anderthalb Minuten reingefreestylt, aber
hat nicht funktioniert.
Nee, aber das gab so ein 5 Minuten Beitrag auf Sky Sport News über 2-3 Tage und da war mein Video so für 3-4 Sekunden zu sehen. Also mein Sky, wobei, was wollen die mir überhaupt? Ich habe schon eine Halbzeitanalyse im Derby gemacht, so, weißt du, wie ich meine? Und ich habe die so hast du die überhaupt gesehen?
Ja, habe ich gesehen. Ja,
habe ich auch gesehen. Ja. So, sagt er mir irgendwann, ja, der Aubameyang hat die Maske dabei. Ja, ich habe die auch dabei.
Oh Gott. Mein Name ist Nico Beckspin, bei mir ist Pillard, aka die Esther Settler-Check von Sky.
Der Postgastwelt.
Genau. Von
Gays. Ja, aber die Esther Settler-Check von Sky ist doch Esther Settler-Check. Ja, die stimmt. Kann ich doch nicht sein.
Nee, du bist die Esther
Settler-Check der Kreisliga. Kreisliga Settler-Check.
Früher 1400 Kreisliga-Spieler, heute die Esther Settler-Check. Leute, mir fällt nichts mehr ein. Wir hören auf, das war's. Wichtiges auf dem Platz. Bis in 2 Wochen, macht's gut.
Ciao, macht's gut.
Ciao.